Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Hambüchen.
Go to Tokyo to go. Der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor!
Deutschland ist Olympiasieger.
Hallo, ja, schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute nehmen wir euch mit aufs Wasser.
Ja, wir nehmen das Ruder in die Hand und sprechen in dieser Folge über Rudern und den Kanusport. Und gleich mit dem dreimaligen Olympiasieger und zehnmaligen Weltmeister Sebastian Brendel.
Rudern ist seit 1900 bei den Olympischen Spielen dabei. Übrigens, Funny Fact, eigentlich sollte Rudern schon 1896 Part of the Games sein, aber die Wettkämpfe mussten wegen starker Winde ausfallen. Ja, und Kanu gehört seit 1936 in Berlin fest zu Olympia.
Wir schauen mal, wie sich die Situation durch die Verschiebung der Spiele in diesem Jahr verändert hat und haben die viermalige Weltmeisterin Marie-Louise Dräger besucht.
Wir telefonieren mit dem Weltmeister und dem großen Goldfavoriten im Einer, Oliver Zeitler.
Und natürlich kein Rudersport ohne das Flaggschiff. Was macht eigentlich der Deutschlandachter? Diese Frage beantworten wir euch und wir spielen am Ende dieser Ausgabe eine ganz besondere Gänsehaut-Olympia-Gold-Reportage aus dem Archiv. Das wird gut.
Tja, auf diese Gold-Repo freue ich mich auch schon. Und Stichwort Gold, damit kennt sich Sebastian Brendel bestens aus. Das ist ein wirklich unfassbarer Medaillensatz, den er mitbringt. 10-mal wurde er Weltmeister, 12-mal Europameister dazu, 3-mal Olympiasieger. Die Medaillen gab es 2012 in London und 2 in Rio vor 4 Jahren. Sebastian Brendel ist also ein echtes Aushängeschild. Disziplin, Kanu, Rennsport, Bootsklasse, Kanadier oder kurz C1. Und unser Kollege Jonas Schützeberg hat Sebastian Brendel mal besucht.
Rotbraun schimmern die verrosteten Scheiben. Sebastian Brendel atmet schwer. Er liegt auf einer Hantelbank. 150 Kilo knallt der Modellathlet mit jedem Zug gegen die Bank. Dicke Adern zeichnen seinen Arm. Schweiß tropft. Der Kraftraum wirkt fast wie vor der Corona-Zeit. Die Athleten trainieren jetzt in kleineren Gruppen, halten Abstand. Aufgeben wegen der Olympiaverschiebung war für Brendel undenkbar.
Das dann jetzt einfach so wegzuwerfen, ja, kann ich nicht. Das würde mir sehr wehtun, wenn ich dann im nächsten Jahr meine Gegner da runterpaddeln sehen würde. Aber da hat die Familie gesagt, dass sie da mitgeht. Von daher freue ich mich darauf und will das eigentlich, das Projekt nochmal eine Medaille zu gewinnen, eigentlich angehen.
3-mal gewann Sebastian Brendel bereits olympisches Gold. Diese Momente vergisst er nie.
Das wird die Goldmedaille für Sebastian Brendel. Oh, was für ein Triumph.
Basti, mach's noch einmal. Das wird Gold.
Gold im C1 und im C2. Das gab's noch nie. Brendel schreibt hier Geschichte.
Die vergangenen Wochen hat Brendel bei Magdeburg trainiert, getrennt vom Nationalteam. Der dreimalige Olympiasieger hatte andere Pläne als der Verband. Er wollte abschalten, mal den Kopf freikriegen.
Ich war jetzt viele Jahre verbandstreu, sage ich mal, bin die Linie des Verbands voll mitgegangen. Und jetzt mit der Familie und der Ausnahmesituation ist natürlich, dass ich ab und zu mal ein bisschen nach links und rechts ausschwenke, ein bisschen mein eigenes Ding auch ab und zu mache.
Am Donnerstag kehrt er zurück zur Nationalmannschaft beim Kaderlehrgang in Kienbaum. Bis dahin sind Brendels Tage durchgetaktet. Seine beiden Kinder dürfen wieder zur Schule, das heißt 2 Stunden. Zu unterschiedlichen Zeiten. Bedeutet, neben dem Training 8-mal shutteln für den Potsdamer und seine Frau Romy.
Wenn dann auch nochmal ans normale Termine wie ein Zahnarzt, wie Autowerkstatt oder so dazwischen kommen, dann wirft das schon manchmal einiges über den Haufen, aber so schlagen wir uns gerade durch.
Sportlich ist die Saison fast beendet. Im September könnte es in Ungarn einen Weltcup geben. Zumindest wird darüber diskutiert. Dann würde natürlich auch der König der Kanadier starten. Brendels jahrelange Herrschaft wackelte zuletzt, andere sägten an seinem Thron. Im vergangenen Jahr verpasste er die WM-Medaillen über seine Paradestrecke. Das soll sich wieder ändern. Spätestens in Tokio 2021 möchte sich Sebastian Brendel wieder die Krone aufsetzen. Bis dahin ist es noch ein langer Weg.
Wie sagt man nicht so schön, wenn Menschen eine Reise machen, dann können sie was erleben. Und Moritz hat eine Reise gemacht und hat auch etwas erlebt. Was, das gibt es jetzt hoffentlich. Bitteschön. Und los geht's.
Ja, ich bin mit dem Zug nach Rostock gefahren.
Ihre nächsten Anschlüsse.
In einen Bus umgestiegen. Und hier schließt sich der Kreis. Willkommen in Kessin, 2 Kilometer südöstlich von Rostock. Und genau hier, an dieser Stelle, war ich
in der ersten Ausgabe dieses Podcasts auch schon. Die erschien am 24. Juli 2019, also genau ein Jahr vor dem ursprünglich geplanten Start der Olympischen Spiele. Und wir hatten ja die Idee, 5 Sportlerinnen zu begleiten auf ihrem Weg nach Tokio. Und das haben wir dann auch gemacht. Nun ist der Weg nun mal viel länger geworden, so wie früher bei SimCity. Da hat jemand die Straße einfach noch ein bisschen länger gezogen. Und aus einem Jahr bis Olympia sind inzwischen 2 Jahre bis Olympia geworden. Und nun bin ich also wieder in Kessin bei Rostock, wo Marie-Louise Dräger, 4-malige Ruder-Weltmeisterin und 4-malige Olympiateilnehmerin, auf der Warnow trainiert. Und wo ich sie vor knapp 10 Monaten das erste Mal besucht habe. Und ich finde, ihre Geschichte ist eigentlich die spannendste. Ich erzähle euch die mal eben. Es sind nämlich ein paar Meter von der Bushaltestelle rüber zum Ruderhaus. Ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich gehe hier auf der Straße. Es gibt keinen Fußweg auf dieser Seite. Ich gucke so rechts hoch, da sehe ich hochgewachsenes Gras. Also es geht ein bisschen bergauf und da gucken auch so 1-2 Spitzen von Dächern über die Hügel. Und links hinter der Leitplanke und so ein bisschen Gebüsch und einem Zaun sehe ich Wellblecher. Erkläre ich euch gleich mehr. Also Marie-Louise Dräger, für mich die spannendste Geschichte, finde ich. Sie ist Leichtgewichtsruderin und der leichte Doppelzweier ist olympisch. Dafür war sie aber erstmal gar nicht vorgesehen. Bei der WM vergangenes Jahr hat das deutsche Boot ohne sie ganz schlecht abgeschnitten. Sie selbst hat im leichten Einer Gold gewonnen. Der ist aber nicht olympisch. Also was tun, um nochmal dabei sein zu dürfen zum 5. Mal bei Olympia. Der Deutsche Ruderverband hat dann irgendwann entschieden, ein leichter Doppelzweier soll die Chance bekommen, sich für Tokio zu qualifizieren. Welcher das ist, entscheidet sich bei einem internen Ausscheidungsrennen in Portugal. Und das war im Februar. Und dafür hat Marie-Louise Dräger mit ihrer Partnerin Finny Sturm monatelang trainiert. Und die beiden haben tatsächlich gewonnen und sich damit für den entscheidenden Olympia-Quali-Wettkampf in Luzern qualifiziert. Der hätte eigentlich vor 2 Wochen ungefähr sein sollen, ist aber natürlich ins Wasser gefallen. Und die große Frage ist, was jetzt? Ich schaue mal, ob sie mit dem Boot noch auf der Warnow ist oder schon runter vom Wasser. Gehe jetzt hier so eine Einfahrt runter von der Hauptstraße weg durch einen weites, blaues, geöffnetes Tor mit einem weißen Schild drauf. Darauf steht Olympischer Ruderclub, Deutscher Ruderverband, Bundesstützpunkt Rostock und Landesruderverband Mecklenburg-Vorpommern, Landesleistungszentrum Kessin. Und ich gehe jetzt hier eine lange Wellblechhalle entlang. Ich weiß vom letzten Mal schon, da drin sind ganz viele Ruderboote. Und irgendwo hier muss auch Marie-Louise Dräger sein.
Nein, ich bin nicht zu spät, aber Dräger wartet schon auf mich.
Hallo.
Die Bootshalle ist ungefähr 20 Meter lang. Geradeaus über einen Hof geht's runter zum großen Holzanleger am Fluss. Rechts um die Ecke, neben dem Tor der Halle, steht eine Holzbank. Dräger war heute schon rudern und hat sich umgezogen für eine Radtour.
Ja, jetzt sitzen wir auf einer Bank, auf der wir vor 10 Monaten auch saßen. Ich erinnere mich noch. Damals war es eh nicht schön. Es war allerdings deutlich heißer als heute, aber auch mit Sonne. Seitdem ist viel vergangen, wenn Sie so die letzten 10 Monate mal angucken.
Ja, erstmal hat man sich auf was vorbereitet, was dieses Jahr stattfinden sollte. Man hat sich qualifiziert. Dann kam sozusagen das Loch mit der Corona-Pandemie. Und dann stand man erstmal da, jo, was jetzt? Also es waren sehr bewegte 10 Monate, sag ich jetzt mal, von himmelhoch jauzen bis scheiße, was jetzt? Das, was jetzt alle Leute betrifft in der ganzen Welt, das ist nun mal gekommen, kann man nicht ändern, muss man hinnehmen. Ist so.
Ich lass mal das weg, frage aber, was jetzt?
Ja, jetzt heißt es einfach, sich fit halten, weitermachen, nach vorne gucken, hoffen, dass das alles in den Griff kommt, also dass wir das alles in den Griff bekommen. Also nicht nur wir Deutschen, sondern auch die anderen Nationen. Und dass es dann irgendwann wieder mal ans Wettkampfrudern, also dass daran gedacht werden kann. Und dann natürlich auch hoffen, dass nächstes Jahr 2021 Tokio stattfindet.
Ja, ich habe Sie ja schon ein paar Mal schon besucht. Wir waren hier, wir waren am Olympiastützpunkt in der Neptun-Schwimmhalle. Wir waren bei Ihnen bei der Polizei, sind ja eigentlich Polizistin. Und wir waren auch zusammen am Strand und ich erinnere mich noch ganz gut, also oben in Warnemünde am Ostseestrand, da haben wir das erste Mal über Corona gesprochen. Da war das aber überhaupt noch nicht greifbar. Da war das zwar auch schon in Italien sehr präsent, aber trotzdem noch wahnsinnig weit weg. Wie hat sie das alles so überrollt?
Ja, es war, also für mich war das so, es kam immer näher, es kam immer näher. Wir waren zu dem Zeitpunkt, wo dann auch in Deutschland dran gedacht wurde, die Grenzen dicht zu machen, waren wir gerade im Trainingslager in Spanien und Ich kam mir vor wie auf der Flucht, weil wir dann auf einmal 2 Tage früher aus dem Trainingslager abgereist sind. Und ja, es ist eine Krankheit. Ich sage, es ist eine Krankheit. Es ist, es gibt die Grippe. An Grippe sterben viele im Jahr. Jetzt sind zwar auch viele an Corona gestorben oder an Covid-19. Das mögen wir unter Polizisten lieber als immer Corona. Und ja, also ich fand am Anfang sehr viel Panikmache. Und man kann halt auch nichts ändern. Wenn die Regierung sagt, das ist jetzt so, wir machen das jetzt so, dann ist das so. Und unsere Schule, meine Schule von meinem Zwerg, war die erste Schule, die hier in Rostock zugemacht hat. Da dachte ich auch, okay, jetzt wird's ernst. Weil man muss dann auch gucken, was passiert mit dem Kind oder was passiert zu Hause mit dem Training, weil auch der Verein dicht gemacht hat. Man hatte keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu machen. Und wir haben es gemeistert bis jetzt. Mein Kind darf seit 1,5 Wochen wieder zur Schule gehen. Wir sind beide glücklich, weil er hat es auch zu Hause nicht länger ausgehalten. Ist ja verständlich. Ein 7-jähriger Junge weiß gar nicht, was los ist in der Welt. Auf einmal heißt es, er darf nicht mehr zur Schule gehen. Und er hat zwar Corona gehört, das wurde ihm erklärt. Aber letztendlich können Kinder damit am wenigsten anfangen. Wieso sie jetzt auf einmal nicht mehr ihre Freunde treffen dürfen und so. Und das war eine harte Zeit mit dem Kind zu Hause, weil der überhaupt nicht verstanden hat, wieso, weshalb. Warum darf er jetzt nicht mit seinem Kumpel spielen? Warum darf er keinen Sport machen? Warum darf er nicht auf den Spielplatz gehen? Das sind so alles so Sachen, was man, wenn man erwachsen ist, mehr versteht. Hat man gedacht. Wir mussten oft Eltern mit ihren Kindern von den Spielplätzen runterjagen als Polizisten während des Dienstes. Und ja.
Wie haben Sie es denn hinbekommen? Sind Sie alleinerziehend? Sind Sie auch berufstätig? Logischerweise, wie haben Sie es so gemanagt bekommen?
Also ich habe wirklich am Anfang sehr viel zu Hause trainiert, sodass ich auch wirklich rund um die Uhr da war. Mit dem Dienst war dann nachher so, dass wir 12-Stunden-Dienste gemacht haben und sich die Diensttage, sag ich jetzt mal so, ein bisschen entzerrt haben. Man hat immer 2 Tage gearbeitet, dann hatte man eine Woche frei, dann hatte man wieder 2 bis 3 Tage Arbeit. Dementsprechend konnte man das immer noch gut planen mit dem Kind dann zur Oma, auch wenn man das eigentlich nicht sollte, aber wenn man keine andere Wahl hat, dann ist das so.
Dann geht's nicht anders.
Dann geht's nicht. Wir wollten jetzt auch nicht die Notbetreuung in Anspruch nehmen, hätten wir machen können als Polizisten, aber wollte ich nicht. Ich wollte schon, dass er dann auch zu Hause ist bei Oma oder bei mir. Und dann muss man halt schon gucken, was geht jetzt mit Kind. Dann musste man den Tag ein bisschen mehr strukturieren als sonst, wenn er vormittags in einer Schule ist und nahmittags selbst beim Sport, dann hat man ja ein bisschen mehr Spielraum. So musste man schon gucken, dann und dann mache ich Sport, dann und dann mache ich mit dem Kind seine Aufgaben, dann und dann ist Mittagessen, dann ist wieder Sport oder Hausaufgaben oder Spielen, je nachdem. Und dann ist das so. Also da ist mehr, müssen beide Seiten, das Kind und natürlich ich oder die Oma, ein bisschen mehr am Seil ziehen, ne, wo es passt.
Wir gehen mal Richtung Wasser. Auf dem Hof zwischen Halle und Anleger trifft Marie-Luise Dräger ihre ehemalige Physiotherapeutin.
Hallo. Hey. Ne? Na und? Hallo. Leben frisch?
Ja.
Okay. Hast du noch mal verlängern können fürs nächste Jahr?
Ja, klar.
Ja, ich meine so mit deinen Förderungen und so.
Ja.
Die ja nicht so ganz einfach waren.
Nö, ach, die Ostbar ist da ganz entspannt.
Ja, okay, dann ist ja super.
Ja.
Und jetzt hau rein.
Mach ich.
Im Einer darf man ja, ne?
Ja, im Zweier dürfen wir auch wieder.
Ach so?
Ja.
Naja, ist ja auch genug Abstand eigentlich, ne, oder?
Ne, nur 1,30. Ja. Bei uns im Zweier sind es nur 1,30.
Kann man ja auch einen anderen, sind bei den anderen.
Hier südlich von Rostock ist die Warnow etwa 15 Meter breit, auf beiden Seiten dicht bewachsen. Dräger teilt sich ihr Trainingsrevier mit Freizeitpaddlern, die hier oft unterwegs sind. Und mit Vögeln.
Jetzt sind wir unten am Anleger. Ich weiß gar nicht, ob man den Kuckuck da drüben hört. Ich versuch's mal einzufangen mit dem Mikro. Ah, jetzt hat er aufgehört.
Ja, selbst
in diesem Moment. Beim letzten Mal sind Sie hier mit Ihrem Boot gewesen, Robbe 10.
Ja.
In einer. Sie sind aber ja eigentlich, fahren ja im Zweier. Ich habe gerade schon gehört, Sie dürfen auch sogar im Zweier trainieren.
Ich fahre auch am Wochenende nach Berlin. Also am Freitag fahre ich nach Berlin, um mit Finny endlich mal wieder ins Doppelzweier zu steigen. Wir haben dort auch einen neuen Doppelzweier liegen. Den hat sie jetzt im März taufen lassen auf den Namen Brandenburg. Den hat sie jetzt frisch bekommen, sozusagen neu aus der Werft.
So richtig mit Sektflasche dagegen gehauen oder wie funktioniert das beim Ruderboot?
Na, mit einer Sektflasche machen wir das nicht. Wir taufen zwar schon mit Sekt, aber wir kippen das eher so vorsichtig rüber, als dass wir gleich eine Flasche dagegen hauen. Man möchte ja nicht gleich eine Delle drin haben, wenn die Flasche zu hart ist.
Das verstehe ich. Finny Sturm ist Ihre Partnerin, mit der Sie nach Tokio wollen. Wir haben das eben schon so besprochen. Dann kam irgendwann die Nachricht, das ging ja also von jetzt auf gleich. Gefühlt haben sich alles stündlich überholt. Dann kam die Nachricht, Olympia wird verschoben aufs nächste Jahr. War für Sie sofort klar, ich hänge noch ein Jahr dran, mach das einfach nächstes Jahr?
Vom Kopf her war erstmal ein kurzer Dämpfer drin. Klar habe ich gesagt, okay, nächstes Jahr ist ein Jahr. Das kriegst du auch noch irgendwie gebacken. Erst habe ich gesagt, ja, du machst es, kein Problem. Dann kam natürlich, du hast deinem Sohn versprochen, da ist dann irgendwann mal Schluss. Da habe ich mit ihm gesprochen, ich so, Benni, Corona ist nicht gut, Corona ist scheiße. Entschuldigung, wenn ich das jetzt einfach so sage.
Können wir überbieten.
weil Mama macht jetzt ein Jahr länger Sport. Corona ist nicht. Wir haben ja jetzt mehr Zeit miteinander. Ist nicht so schlimm, sagte er dann so. Also dementsprechend ist mit meinem Sohn geklärt, dass ich auch ein Jahr ranhängen darf. Und wie gesagt, ich war von vornherein gesagt, ich mache das. Ich habe natürlich auch bei Finny nochmal nachgefragt, ob sie das denn auch noch mit mir machen möchte, dieses eine Jahr dranhängen. Sie hat natürlich auch gleich ja gesagt. Mein Trainer hat auch gesagt, dass du, das ist deine Entscheidung. Ich mache alles mit. Du musst es wissen. Und das Team bleibt erstmal so, wie es ist, zusammen. Und wir hoffen, dass wir auch vom DAV da den Rückhalt jetzt kriegen. Wir hatten uns ja im Februar durchgesetzt und hoffen, ein bisschen Ruhe zu haben jetzt.
Ich habe schon erzählt, eigentlich wäre, glaube ich, vor 2 Wochen dieses Rennen in Luzern gewesen. Also die Olympia-Quali. Verziehen Sie Ihr Gesicht? Ja.
Vor 10 Tagen so.
Genau. Wissen Sie eigentlich schon, wie es weitergeht? Also wie der sportliche Weg nach Tokio wäre?
Ich weiß nur, dass im Oktober eine EM stattfinden soll, kann womöglich. Also die ist verschoben worden, die ist nicht gecancelt worden. Was die anderen Wettkämpfe betrifft, ich gehe davon aus, dass es einen ähnlichen Aufbau geben wird wie dieses Jahr, wie eine olympische Saison, sodass in einem Jahr vor 10 Tagen die Olympia-Quali durch ist.
Zwei Paddelboote, ne? Wir winken einmal, hallo, die hier vorbeifahren auf der Warnow. Ist ja wunderschön hier. Ich will Ihnen jetzt nicht zu nahe treten, aber Sie sind ja auch nicht mehr die Jüngste. Sie sind 39 geworden in diesem Frühjahr. Macht der Körper das noch so mit? Ein Jahr dranhängen?
Naja, ich hatte mir ja immer dieses Karriereende offen gehalten. Ich habe ja wirklich nie gesagt, ich höre nach den Olympischen Spielen auf. Ich habe gesagt, schauen wir mal. Ne, es ist immer bei mir... Schauen wir mal, wie es mir danach geht, wie es mit der Familie ist, wie ich alles weitermachen kann. Es war ja nie für mich klar, dass ich danach wirklich aufhöre. Also so einen Schlussstrich ziehe oder beziehungsweise ob ich den überhaupt irgendwann ziehen kann, keine Ahnung. Dementsprechend ist das jetzt für mich nicht so schlimm. Es gibt andere Sportler, die haben schon geplant, was sie nach den Olympischen Spielen machen. Auf jeden Fall kein Sport. Und für die ist es natürlich ein Zacken schärfer, wenn sie schon gesagt haben, nee, das war jetzt das letzte Mal, dass ich hier in Leipzig einen Ergotest gefahren bin. Und jetzt merken sie, oh scheiße, ich muss vielleicht nächstes Jahr doch nochmal in Leipzig einen Ergotest fahren. Oder sie müssen doch nochmal da 14 Tage ins Trainingslager fahren, obwohl sie damit abgeschlossen haben oder so. Das ist dann schon mal eine andere Hausnummer, als wenn man sich das von vornherein offen lässt. Ne? Aber ich muss eh gucken, wie lange der Körper hält.
Wir haben jetzt noch gar nicht über den Fall gesprochen, dass Olympia vielleicht gar nicht stattfindet. Die Frage wird immer lauter gestellt, inzwischen geht das überhaupt nächstes Jahr. Ne? Jetzt gibt es schon Äußerungen auch aus Tokio, wenn wir keinen Impfstoff haben oder nicht rechtzeitig einen haben und auch keinen, der überall auf der Welt verfügbar sein wird, dann können wir das knicken. Spielt das bei Ihnen so gedanklich schon eine Rolle?
Gar nicht, weil man muss sich ja erstmal motivieren, zu den Spielen zu kommen. Und wenn man jetzt schon im Hinterkopf hat, ach, die findet ja gar nicht statt, dann hat man ja... gar nicht diese Motivation, vielleicht an seine Grenzen zu gehen. Weil man setzt sich nachher wieder durch und hat eigentlich schon im Hinterkopf, naja, wenn sie gar nicht stattfindet, dann brauche ich mich jetzt hier auch nicht groß anstrengen, dann kann auch das andere Boot eventuell fahren oder was weiß ich und dann wird ja eh alles abgesagt. Dann, so kann man nicht denken. Also man muss das Ziel im Auge behalten, dass sie stattfinden, dran glauben, dass sie stattfinden. Ansonsten wird das alles Humbug.
Dräger ist als Polizeibeamtin natürlich finanziell abgesichert und ihr Sport kostet sie gerade kaum etwas. Ihr Trainingslager bekommt sie von einer Stiftung der Sparkasse bezahlt. Außerdem erhält sie monatlich 150 Euro von der Deutschen Sporthilfe.
Heute waren Sie schon auf dem Wasser und was passiert gleich?
Ich werde gleich mit einem Kollegen noch 2 bis 3 Stunden Radfahren gehen.
2 bis 3 Stunden?
Ja, ich weiß es nicht, weil mein Kollege sucht sich immer irgendwelche Routen aus und ich hänge mich dann in seinen Windschatten und hoffe, dass ich dranbleibe. Ansonsten habe ich die Karte gezogen und muss den Weg alleine nach Hause finden.
Rostock hat ja schon viele große Radsportler hervorgebracht, ne? Jan Ulrich, André Greipel.
Es wäre aber
scheint ja ein gutes Pflaster zu sein.
Ja, aber ich glaube, Radfahren wäre nicht unbedingt, also nur Radfahren wäre nichts für mich, nein.
Ja, trotzdem viel Spaß.
Danke.
Und wir begrüßen jetzt am Telefon den Mann, der im vergangenen Jahr, also 2019, sein Jahr hatte. Er wurde zum ersten Mal Europameister im Einer und er wurde dann auch noch zum ersten Mal Weltmeister im Einer. Und da haben wir uns gedacht, das ist doch einer, ja, einer für unseren Podcast hier. Hallo, Oliver Zeitler.
Ja, hallo. Ich freue mich sehr, dass wir heute die Zeit gefunden haben, uns hier zu unterhalten.
Genau, die Zeit gefunden haben, ist ja nicht ganz einfach, auch Zeit zu finden. Sie studieren nebenbei auch noch Steuerrecht, jetzt im Master. Wie viel Zeit hat man überhaupt noch für Interviews, wie für uns zum Beispiel?
Ja, die muss man halt zwischendrin einschieben, würde ich sagen. Also neben den 2 bis 3 Einheiten am Tag, wo ja auch dann so um die 6 Stunden schon mal draufgehen können, kommt dann eben auch noch das Lernen dazu, was dann sich meistens bis spät in die Nacht zieht. Und zwischendrin nimmt man dann auch noch Interviews und Sonstiges wahr. Also das ist schon ein ziemlich durchgetakteter Tag bei mir.
Macht Ihnen das Spaß, sich mit uns zu unterhalten?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja schön, wenn sich Leute dafür interessieren, was man macht. Und da gebe ich natürlich dann auch gern die Informationen preis.
Oliver Zeitler, das kann man über Sie lesen. Sie stammen aus einer Rudererfamilie, aus einer Rudererdynastie. Wenn ich jetzt alle aufzählen wollte, frage ich jetzt mal einfach vielleicht umgekehrt. Wer hat in Ihrer Familie nichts mit dem Rudersport zu tun?
Nichts mit dem Rudersport zu tun hat meine Mutter, aber ja, die ist natürlich auch interessiert, dadurch, dass alle Kinder jetzt mittlerweile auch im Ruderboot unterwegs sind. Und sonst so die letzten 2 Generationen, so fast jeder.
Genau, und zwar Ihr Großvater war Olympiasieger 72, Ihr Vater Heino Zeitler, der sich ja auch trainiert, war WM-Vierter. Dann gibt es, glaube ich, noch den Onkel Matthias Ungebach, der war Weltmeister 1990 im Achter unter anderem. Und Ihre Tante war auch Olympiasiegerin, und zwar im DDR-Achter 1988. Inwiefern hatten Sie überhaupt die Möglichkeit, dem Rudersport zu entkommen?
Ich war relativ jung, als ich damals mit dem Schwimmen angefangen hatte. Habe mich davor auch in anderen Sportarten wie Leichtathletik oder Basketball probiert, aber am Ende ist dann halt Schwimmen geworden. Und das habe ich dann auch lange Jahre leistungssportmäßig betrieben. Und der Erfolg, der hat sich dann halt irgendwann eingestellt im Schwimmen. Deswegen gab es dann lange Zeit keinen Grund, die Sportart zu wechseln. Und so bin ich dann auch noch bis Ende 2016 als Schwimmer aktiv gewesen.
Und jetzt sind Sie, wenn man so will, Upcoming Newcomer, Upcoming Ruderer, also vor allen Dingen im vergangenen Jahr 2019, das war bislang Ihr Jahr, ich habe es eingangs schon angesprochen, Sie sind Europameister geworden, Sie sind dann Weltmeister geworden im Einer. Sie waren in prächtiger Form, dann kam die Olympia-Verschiebung, dann kam das Corona-Break, inwiefern hat sich das auf Ihre Form ausgewirkt?
Also als die Mitteilung kam, dass Olympia jetzt um ein Jahr verschoben wird und es ja jetzt auch nicht wirklich sicher ist, ob es überhaupt nächstes Jahr stattfindet, war das natürlich erstmal ein Schock für mich. Aber ich habe mich dann relativ schnell von diesem Schock erholt. Ich bin ja grundsätzlich jemand, der sehr lösungsorientiert ist. Habe dann zugesehen, dass ich mir andere Meilensteine setze und ich kann mittlerweile von mir sagen, dass ich noch besser drauf bin als letztes Jahr. Ich bin die letzten Wochen sogar Bestzeiten im Ruderboot auf den 2 Kilometern hier auf meiner Heimstrecke gefahren. Also von der Fitness her und von meiner Leistungsfähigkeit her stehe ich ganz gut da. Jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Regatta, wo ich das auch dann wirklich mal zeigen kann.
Worauf freuen Sie sich denn am meisten?
Ja, jetzt muss man natürlich erstmal abwarten, ob es tatsächlich stattfindet. Mein Lebensziel ist es einfach, mal zu Olympia zu fahren. Das hat sich schon sehr früh bei mir entwickelt, einfach dadurch, dass mein Großvater mir immer von seinen Geschichten von den Olympischen Spielen erzählt hat und ich damals schon als kleines Kind das ganz toll fand und mal gesagt habe, ja, das möchte ich auch mal. Und ja, deswegen freue ich mich einfach, dieses Erlebnis zu machen, damit den Athleten von überall aus der Welt in einem olympischen Dorf für 2 Wochen zu sein, dann sportliche Wettkämpfe da auf höchstem Niveau abzuliefern und einfach diese ganze Atmosphäre da aufzusaugen.
Sie studieren noch nebenbei im Master, das hatten wir auch schon thematisiert. Wie muss man sich das vorstellen? Wie kann man das schaffen, wenn man sich körperlich auspowert? Gerade Rudersport ist ja auch extrem viel körperliche Beanspruchung, Kraftsport, dann der Sport auf dem Wasser. Sie sind da alleine, sie sind mit sich, sie verausgaben sich, sie sind bereit, alles zu geben, an Grenzen und über diese hinauszugehen. Wie schafft man das dann noch abends, geistigen Input zu verwerten?
Es ist ja so, dass der Rudersport oder der Sport im Allgemeinen eher so körperliche Arbeit ist und geistige Arbeit, die geht dann auch am Abend noch. Also so kann ich zumindest für mich sprechen. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen ist, aber bei mir ist es so, dass sich das eigentlich relativ gut ausgleicht und ich dann auch froh bin am nächsten Morgen, wenn ich dann eben nicht wieder vor den Büchern sitzen muss, sondern erstmal mich auspowern kann, um dann wieder in die Arbeit zu gehen oder eben an die Bücher zu gehen. Also das gleicht sich bei mir relativ gut aus.
Was ich interessant fand, als ich mich auf dieses Interview vorbereitet habe, Sie werden in unterschiedlichen Medien zitiert, auch was den Restart der Fußball-Bundesliga angeht. Da heißt es unter anderem in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, dass Sie hoffen, dass immer mehr diesem wahnsinnigen System, in Klammern Fußball-Bundesliga, den Rücken zukehren. Wie meinen Sie das?
Also das habe ich tatsächlich so gemeint, weil ich einfach denke, dass der Fußball mittlerweile tatsächlich relativ wenig noch mit Sport zu tun hat. Das zeigt sich jetzt mittlerweile in der Corona-Krise relativ deutlich, dass wir eigentlich nur die Bundesliga sehen, weil es da um viele, viele TV-Millionen geht. Und andere Vereine bleiben da komplett auf der Strecke. Durch diese Aussage habe ich letzten Endes überhaupt keinen Nutzen eigentlich, weil ich als Einzelsportler bin durch diese ganzen Beschränkungen überhaupt nicht mehr betroffen. Aber ich finde es halt einfach schade, dass diese Millionäre, die da tatsächlich auf den Platz geschickt werden, den anderen Leuten vorgezogen werden, wenn es um Mannschaftssport geht, weil kein anderer darf momentan Mannschaftssport oder Kontaktsport betreiben. Und da ist es dann halt einfach für mich nicht nachvollziehbar, warum das dann ausgerechnet die Bundesliga darf. Und es ist ja auch, wenn sich jetzt mal es wurde zwar von vielen Seiten gesagt, dass der Restart der Bundesliga ein riesiger Erfolg war, aber wenn ich mir dann die Bilder anschaue und da dann Trauben von Menschen nach einem Torjubel aufeinander hocken und sich dann teilweise sogar abknutschen, dann frage ich mich halt, wie man das der Bevölkerung so rüberbringen kann, dass das jetzt ein Erfolg ist, weil kein anderer darf das und in der momentanen Zeit ist das einfach ein falsches Signal, meiner Meinung nach.
Was würden Sie sich wünschen, um vielleicht für ein bisschen mehr Gerechtigkeit zu sorgen?
Ich würde jetzt nicht für Gerechtigkeit sprechen. Ich hätte halt einfach einen nachvollziehbaren Plan zur Öffnung des Sports im Allgemeinen vorgeschlagen. Das wäre zuerst der Einzelsport gewesen, dass der wieder anfangen darf zu trainieren. Allen voran natürlich die Nationalmannschaftsathleten. Dann irgendwann der Mannschaftssport und als allerletztes, da kommt davor noch irgendwie sportliche Wettkämpfe im Einzelsport, wie zum Beispiel Marathon oder Triathlon, wo man jetzt nicht wirklich Körperkontakt hat, dann ist das allerletzte eigentlich, dass man sportliche Wettkämpfe im Mannschaftssport wieder öffnet. Und da hat meiner Meinung nach die Regierung einige Schritte jetzt übersprungen, indem sie der Fußball-Bundesliga das Spielen wieder ermöglicht hat, aber andere Sportarten immer noch hinterherhinken. Und viele, viele Vereine haben dadurch ja jetzt auch wirklich Probleme, weil sie die Mitglieder nicht entsprechend bei sich trainieren lassen können, beziehungsweise die Mitglieder nicht den Benefit aus der Vereinsmitgliedschaft haben, den sie eigentlich hätten.
Das langfristige Ziel ist klar, wenn sie dann stattfinden, die Olympischen Spiele 2020 im Jahr 2021, so kurios es ist, aber genau so ist es, da soll es hingehen. Was ist denn das kurzfristige Ziel für Sie?
Das kurzfristige Ziel ist jetzt vermutlich die Europameisterschaft im Oktober, die in Polen stattfinden soll, laut den Quellen, die ich jetzt habe. Scheint es auch relativ sicher zu sein sogar, dass die stattfinden, weil der Veranstalter das auf jeden Fall machen möchte und Sommerurlaub in Polen ja auch ab Juli oder August wieder erlaubt sein sollte. Von daher bin ich da relativ zuversichtlich, dass das auch was wird mit der EM. Und sollte das nicht der Fall sein, dann werde ich mich irgendwie auf dem Ergometer noch an ein paar Weltrekorde vielleicht rantrauen oder mich dann halt auf die nächste Saison vorbereiten.
Und dann habe ich noch die Frage, und zwar war natürlich in Sachen Corona-Virus-Pandemie-Maßnahmen im Zuge der Verhinderung der Verbreitung, klingt ein bisschen gestellt, wie ich es jetzt gerade sage, aber Sie wissen, was ich meine. Es gab Maßnahmen, um die Verbreitung des Coronavirus zu verhindern. Unter anderem, dass auch Dopingkontrollen weniger ausgeführt wurden. Zum Teil wurden sie bis auf 90% runtergefahren. Wie war das bei Ihnen? Inwiefern hat sich da das Dopingkontrollsystem auf Sie speziell verändert?
Also normal haben wir im Rudersport, also die einzelnen Athleten, so ungefähr einmal im Monat eine Kontrolle. Und mein Kontrolleur, den habe ich jetzt tatsächlich schon seit, beziehungsweise ich habe schon länger keinen Kontrolleur mehr hier bei mir daheim begrüßen dürfen. Also man merkt schon, dass da deutlich die Arbeit eingeschränkt ist bei den Herren von der NADA und WADA. Und ich hoffe einfach, dass sie, also ich habe zumindest eine Mail bekommen, dass sie das Ganze jetzt wieder hochfahren wollen. Und das ist auf jeden Fall der richtige Schritt, da wir alle auf sauberen Sport angewiesen sind. Denn nur der saubere Sport ist eigentlich auch der attraktive Sport in meinen Augen. Und deswegen ist das meine Meinung dazu.
Wie bewerten Sie das, dass das jetzt so gewesen ist? Befürchten Sie da eine Wettbewerbsverzerrung?
Ich kann mir das in einigen Sportarten tatsächlich vorstellen, im Rudersport jetzt eher weniger, da es kommt natürlich einerseits auf die physische Kraft bei uns im Sport an, allerdings auch sehr stark auf die Technik und auf die Harmonie in Mannschaftsbooten und auch auf das Wassergefühl, was man hat, und das kann man halt sich durch Doping nicht aneignen. Also außer die physische Komponente denke ich, dass wir da vom Rudersport relativ verschont bleiben. Und das ist ja eigentlich auch das Schöne am Rudersport, dass wir da, also ich habe bisher noch keinen Dopingfall mitbekommen und da bin ich auch recht froh darüber, dass wir eigentlich als sauberer Sport gelten.
Dann bedanken wir uns für dieses sehr aufschlussreiche Interview und wünschen weiterhin viel Erfolg bei all Ihren Vorhaben und Plänen privat, im Studienbereich und natürlich auch sportlich. Vielen Dank für dieses Gespräch, der Welt- und Europameister im Rudereiner Oliver Zeitler. Dankeschön.
Dankeschön. Wiederschauen.
So, und jetzt sprechen wir mit der Stimme des Rudersports, dem Schlagmann unter den Reportern sozusagen. Jan Dittjugeit berichtet seit vielen Jahren für die Hörfunkwellen der ARD von den wichtigsten Ruderwettbewerben. Moin Jan.
Ja, hallo zurück.
Ja, Oliver Zeitler, gerade gehört, wäre als großer Favorit nach Tokio gereist. Wie schwer wird es für ihn, seine Stärke, ich sag mal in Anführungsstrichen, einfach mit ins neue Jahr zu nehmen?
Also Oliver Zeitler, der hat einen großen Vorteil, er ist jung. Er steht vor seinen ersten Olympischen Spielen und er weiß, dass auch nach Tokio noch sehr viel kommt, auch wenn da jetzt um ein Jahr verschoben wird. Das heißt, ihm läuft keine Zeit davon, wie das bei manch anderem der Fall ist. Na klar, das ist ärgerlich, dass die vielen Monate der intensiven Olympia-Vorbereitung nun erst einmal zu keinem Ergebnis führen. Aber Oliver Zeitler steckt das schon weg. Er bekommt das hin, nun nochmal eine Olympia-Vorbereitung anzugehen. Physisch ist das für ihn schon mal gar kein Problem. Er bringt ja alle körperlichen Voraussetzungen mit, um ein erfolgreicher Einerfahrer zu sein. Dazu kommt bei ihm noch der enorme Ehrgeiz und deshalb bin ich mir auch heute schon ganz sicher, der Olympiasieg im Männereiner 2021 in Tokio, der wird nur über Oliver Zeitler gehen.
Wenn man das pauschal sagen kann, wie sehr macht die Corona-Krise dem Rudersport zu schaffen?
Also keine Frage, die Situation ist schon hochproblematisch, denn die vielen, vielen Trainingsmonate, die gibt einem keiner mehr zurück. Und dabei geht es den Ruderern ja sogar noch gut, denn mit den Europameisterschaften im Herbst, da gibt es in diesem Jahr zumindest noch ein Ziel, also noch einen echten Höhepunkt. Das ist in vielen anderen Sportarten nicht der Fall. Schwierig wird es natürlich für jene Athleten, die auf der Zielgeraden ihrer Karriere sind. Ich denke da etwa an Richard Schmidt, seit 12 Jahren durchgängig im Deutschlandachter. Der 33-Jährige wollte eigentlich in diesem Sommer seine Karriere beenden.
Einfach ist es nicht, weil man sich natürlich dann schon irgendwo sich darauf die Zeit gefreut hat, mit Familie für mehr Zeit oder mit Freunden mehr Zeit zu verbringen. Und das rückt jetzt alles wieder ein Jahr nach hinten. Und das ist natürlich bitter. Aber ich glaube, dass das eben auch verstanden wurde und vor allen Dingen auch viele haben auch gesagt, klar machst du jetzt noch weiter. Also du musst überhaupt gar nicht drüber nachdenken. Du hast jetzt so viel für gemacht und wir haben auch so viel mit dir mitgelitten. Das Jahr wird jetzt noch gemacht.
Aber, und das gilt für Richard Schmidt genauso wie für alle anderen, die Olympia-Qualifikation, die gilt immer nur für eine Bootsklasse, nicht für einen einzelnen Sportler. Heißt, wer in diesem Jahr eigentlich den Sprung in eines der Olympiaboote geschafft hatte, für den ist das keineswegs ein Freifahrtschein dafür, dass das auch im kommenden Jahr so sein wird. Da wird es bestimmt auch den einen oder anderen Härtefall geben.
Lass uns über das Flaggschiff sprechen, den Deutschlandachter. Der wurde in der langen Geschichte 6-mal Olympiasieger und vermutlich hätte das Boot dieses Jahr auch in Tokio gewonnen. Kann sich in einem Jahr an der großen Favoritenstellung etwas ändern?
Also eine Standortbestimmung wird auf jeden Fall die EM im Herbst sein. Aber einen Absturz des Deutschlandachters kann ich mir ehrlich gesagt kaum vorstellen. Es gibt kein anderes deutsches Boot, das über einen so langen Zeitraum immer in der Weltspitze dabei ist. Seit 2009 hat es beim Saisonhöhepunkt immer Gold oder Silber gegeben. Und ein Grund dafür ist eben auch, dass sich über Jahre hinweg jeder, der mal Teil dieses Mythos Deutschlandachter gewesen ist, auch seiner Verantwortung bewusst ist. Es gibt bei uns in Deutschland kein anderes Boot, das so im Fokus steht wie dieser Achter, und jeder Ruderer will halt unbedingt ein Teil dieser Erfolgsgeschichte sein und möglichst lange dann dabei bleiben. Insofern ist die Gefahr nicht allzu groß, dass den Deutschlandachter diese unfreiwillige Pause aus der Bahn wirft.
Wie trainiert der Deutschlandachter jetzt?
Ja, die Mannschaft trainiert überwiegend am Heimatstandort, also im Bundesleistungszentrum in Dortmund. Na klar, die Trainingsinhalte sind den neuen Begebenheiten angepasst worden. Der berühmte Tag X, der findet nun eben ein Jahr später statt. Aber der Kampf um die begehrten Plätze im Flaggschiff des Deutschen Ruderverbandes, der läuft vom Prinzip jeden Tag. Wer im Achter drin sitzt, will drin bleiben, und es gibt genug andere, die unbedingt rein wollen. Der Deutschlandachter ist zwar immer wieder ein Erfolgsgarant, aber dass die Crew im Folgejahr in derselben Besetzung an den Start geht wie im Jahr zuvor, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Deshalb kann sich niemand erlauben, auch nur einen Zentimeter zu verlieren.
Jan, wir spielen jetzt im Olympia-Podcast immer eine historische Radioreportage von Olympischen Spielen. Und in dieser Ausgabe bist du dran. London 2012, Gold für den Deutschlandachter auf dem Dorney Lake. Dein oh ja, ist legendär. Welche Erinnerungen hast du an den Tag?
Also ich bin nun auch schon fast 30 Jahre Sportreporter beim Radio, und bei all den vielen großartigen Ereignissen, die ich bislang übertragen durfte, steht das doch mit Abstand an der Spitze. Denn dieses Rennen, das hatte wirklich alles und war für einen Reporter auch dankbar. Denn in Sachen Dramaturgie kann das auch nicht besser laufen. Alle haben auf den Sieg des Deutschlandachters gesetzt an dem Tag. Der hatte ja 4 Jahre lang keine einzige Niederlage kassiert. Die Rennen wurden nahezu ausnahmslos auch von vorne weg diktiert. Und das war dann diesmal doch deutlich schwieriger. Dazu muss man vielleicht sagen, beim Rudern gibt es im Normalfall eine überschaubare Anzahl an Zuschauern. Also wenn es 1.000, 2.000 sind, dann ist das schon viel. Bei den Spielen in London saßen vom ersten Tag an 20.000 Leute beim Rudern. Da ging die Tribüne bei der 1.000-Meter-Marke, also bei der Hälfte der Regattastrecke, los. Und der britische Achter, der ist an diesem Finaltag von den eigenen Anhängern dann irgendwo auch getragen worden. Die sind urplötzlich über sich hinausgewachsen. Das war einfach nur brutal spannend. Dieses Rennen hatte wirklich alles, was den Rudersport ausmacht. Und ich bin bis heute unglaublich stolz und dankbar, dass ich so hautnah dabei sein durfte.
Ja, das hört man dir jetzt schon an. Das hat man damals auch angehört. Und wir nehmen euch jetzt mal mit auf den Dorney Lake bei London. Am 1. August 2012 hat der Deutschlandachter Gold gewonnen bei den Olympischen Spielen. Und so klang es damals in den Hörfunkwellen der ARD.
Erleben wir jetzt einen ganz besonderen olympischen Augenblick. Es wäre dem Deutschlandachter so zu gönnen. Das Boot, das seit 4 Jahren, seit dem Desaster von Peking, ungeschlagen ist. 35 Siege in Folge. Aber ihr Meisterstück, das müssen die neuen jungen Männer heute abliefern. Jetzt und in diesem Augenblick. Und wir haben bereits die Hälfte des Rennens absolviert. Und der Deutschlandachter hat das bislang glänzend hinbekommen. Denn das DRV-Flaggschiff, es liegt in Führung. Und diese 1.000-Meter-Marke, es ist auch der Punkt, wo das Team einen Zwischensport ansetzt. 20 harte Schläge, an denen sich in der Vergangenheit zumeist die Konkurrenz die Zähne ausgebissen hat. Aber heute wird es eine echte Herkulesaufgabe für den Deutschlandachter. Denn jetzt zieht das britische Boot vorbei. Oh, das ist eine ganz neue Situation für den Deutschlandachter, der normalerweise die Rennen von immer vorne weg gestalten konnte. Aber diese Briten, die haben natürlich jetzt hier vor heimischer Kulisse den Ehrgeiz, dem deutschen Team die erste Niederlage seit 4 Jahren zuzufügen. Die beiden Boote an Spitze, es ist ganz schwer zu sagen, wer im Augenblick vorne liegt, aber der deutsche Achter, er kann natürlich nach hinten raus noch einmal zulegen. Deutschland und Großbritannien führen das Feld hier an bei der 1500 Meter Marke. Wer ist vorne? Die Deutschen oder die Briten, fast auf Augenhöhe. Deutschland nur 2 Zehntel vor dem Boot aus Großbritannien. Und jetzt geht es auf die letzten 500 Meter. Jetzt fällt die Entscheidung in diesem Achterfinale. Und es ist auf jeden Fall dramatischer, als wir gedacht haben. Denn eigentlich hatten wir gehofft, dass der deutsche Achter genauso souverän die Rennen nach Hause fahren könnte, wie sie es sonst immer getan haben. Aber es ist ein Kampf auf Biegen und Brechen. Beide Boote gleich auf. Und sie kommen jetzt auf die letzten 300 Meter. Meter. Und das deutsche Boot muss hier hart kämpfen, ganz hart kämpfen. Und der Steuermann Martin Sauer, der ist jetzt längst nicht mehr mit Steuern beschäftigt. Er muss seine Jungs da jetzt irgendwie zum Sieg brüllen. Kommt Jungs, kommt, kommt. Jetzt fällt die Entscheidung. Und das deutsche Boot hat einen Zwischensport eingelegt. Jetzt liegen sie vorne. Jetzt fegen sie hier über das Wasser. Es kann dann doch die Goldmedaille werden. Der Deutschlandachter 200 Meter vor dem Ziel. Jetzt sind es vielleicht noch 20 Schläge. Können die Briten noch mal kontern? Das Ganze vor den Augen von Prinz William und Prinz Harry, die natürlich dem britischen Boot hier noch einen Endspurt wünschen. Aber das deutsche Boot liegt vorne. Jetzt sind es vielleicht noch 10 Schläge. Der Deutschlandachter, er fegt hier über das Wasser und er liegt in Führung. Und jetzt schmettern hier noch mal 8 schwarz-rot-goldene Ruderblätter in das Wasser des Dorney Lake. Der Deutschlandachter ist vorne. Noch 2, 3 Schläge. Oh ja! Oh ja! Der Deutschlandachter hat die Goldmedaille gewonnen. Der Deutschlandachter ist Olympiasieger. Und sie sind so erschöpft. Da haben sie erstmal alle die Arme hochgerissen. Das war ein hartes Stück Arbeit. Das war das härteste Rennen in den vergangenen 4 Jahren. Und sie sind so erschöpft. Steuermann Martin Sauer, er klatscht sich jetzt mit Schlagmann Christoph Wilke ab. Und alle anderen müssen erstmal durchpusten. Aber sie wissen, es ist der Augenblick ihres Sportlerlebens. Der Deutschlandachter hat es geschafft. Gold für den Achter, Gold für Deutschland.
Ja, da kriegt man wieder Gänsehaut, oder? Das war Jan Dittjugeit mit dem Gold für den Deutschlandachter 2012 in London. In Rio gab es dann Silber für die Deutschen und ja, in Tokio müssen wir mal gucken, vielleicht nächstes Jahr. Das war der goldene Abschluss für diese Folge. Schön, dass ihr dabei wart.
Und ihr habt gemerkt, wir kommen jetzt neuerdings immer am Dienstag und zwar alle 2 Wochen. Also nicht wundern, wenn euer Alert oder eure Benachrichtigung auf dem Handy, wenn ihr uns abonniert habt, alle 2 Wochen auftaucht. Das ist alles richtig so. Und dann würde ich sagen, wenn ihr mögt, hören wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, bleibt gesund, darf man glaube ich immer noch sagen. Und bis bald, bleibt olympisch. Tschüss.
Kommen Sie ran.
It's gold again. Gold für Fabian Hambüchen.
Go to Tokyo to go, der ARD Olympia Podcast.
It's a brilliant feeling.
Es ist einfach unmöglich.
Tor! Deutschland ist Olympiasieger.
In der ARD Audiothek und auf sportschau.de.